aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gern mit dir über Zurückweisungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Infant-Institut, das Institut für pädagogische Fort- und Weiterbildungen und Vorträge für Eltern. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich wollte dich echt fragen, wie bist du auf das Thema von heute gekommen, Zurückweisung? Das ist für mich im ersten Moment, um ehrlich zu sein, ein bisschen sperriger Begriff. Ich verwende ihn nicht in meinem aktiven Wortschatz, ganz ehrlich. Ich kann nicht auf Anhieb sagen, was ist Zurückweisung?
Ah, das ist spannend, weil aus meiner Sicht ist Zurückweisung was, was wir ständig irgendwie im Alltag auch gerade mit Kindern navigieren müssen. Ne? Manchmal fühlen sich unsere Kinder zurückgewiesen, vielleicht von Kindern in ihrer Klasse oder in einem Freundeskreis oder so. Manchmal erleben Kinder zu Gefühl von Zurückweisung in der Geschwisterbeziehung oder von einer Lehrkraft. Ne? Der mag mich nicht, die hat mich auf dem Kieker, solche Sachen. Und manchmal gibt es auch Momente von Zurückweisungen zwischen Kindern und Eltern, und zwar in beide Richtungen. Ne? Manchmal haben Kinder das Gefühl, wir lehnen sie ab, weil wir vielleicht auch etwas ablehnen, was sie getan haben und sie das noch nicht so ausdifferenzieren können, was auch einfach ein Entwicklungsthema ist. Aber was mir vor allem auch sehr auf der Seele brennt, ist, dass ich das Erleben habe, ne, über die Nachrichten, die mich so erreichen, die Fragen, die mir gestellt werden, dass sehr, sehr viele Eltern heute große Schwierigkeiten haben mit Zurückweisung von ihren Kindern. Also, dass sich Eltern oft sehr, sehr schwer damit tun, wenn ihr Kind zu ihnen sagt, ich finde dich blöd, ich mag dich nicht, doofe Mama, geh raus, geh weg, ja, weil da so ein vielleicht auch manchmal romantisiertes Bild ist von Eltern-Kind-Beziehung, die aus ganz viel Liebe und Nähe und Wärme besteht. Und da passt dann so dieses Element von Zurückweisung oft nicht so rein. Und meine Überzeugung ist, dass wir alle, Erwachsene wie Kinder, lernen sollten, sozusagen konstruktiv und gesund mit Zurückweisungen umzugehen, weil es einfach normal ist, dass uns im Leben immer mal wieder das passiert, ne, dass wir auch auf eine gewisse Ablehnung stoßen. Und wenn wir dann jedes Mal innerlich zusammenbrechen und sozusagen unseren Selbstwert erschüttert sehen und uns alles in Frage stellen, was uns ausmacht, dann kostet das sehr viel Kraft für uns, aber auch für unser Gegenüber. Ne? Also wenn mir keiner Nein sagen kann, ohne dass ich total verletzt bin, dann traut sich ja auch keiner mal mit mir, ne, in so ein Grenzenverhandeln zu gehen. Und ja, und dieses Thema beschäftigt mich einfach, und so ein bisschen drauf gekommen bin ich tatsächlich darüber, dass ich vor kurzem nochmal einen Fachtext gelesen habe. Da ging es darum, dass neurodivergente Menschen, insbesondere Menschen mit ADHS, oft besondere Verletzlichkeit in Bezug auf Zurückweisungen aufweisen, die sogenannte RSD, Rejection Sensitivity Dysphoria. Und das ist dann wirklich quasi eine Zurückweisungsempfindlichkeit mit Krankheitswert. Und da habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja krass, das ist sozusagen die Extremvariante, aber haben wir vielleicht alle so eine gewisse Zurückweisungsempfindlichkeit, und wie gehen wir damit um?
Okay, geil. Also ich kann damit voll schlecht umgehen, mit Zurückweisung, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also selbstverständlich mag ich das natürlich nicht, ja, und ich glaube, da spielen einfach so verschiedene Punkte von, ne, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, diese großen Wörter mit S, die spielen da halt viel eine Rolle, glaube ich, um zu sagen, ich bin mit mir selber so weit im Reinen, dass es auch völlig okay ist, dass du einen Teil von mir jetzt nicht so dolle findest oder gerade keine Lust hast, mit mir irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen, und ich das nicht gleich als Kränkung, Schmähung, Angriff, was auch immer, verstehen muss. Also so, wenn ich dich jetzt auf der Erwachsenenebene zumindest richtig verstanden habe. Ja. Und beim Kind wiederum habe ich dich jetzt so im ersten Aufschlag verstanden, dass es auch Entwicklungsschritte sind. Und das ist ja ein Unterschied. Also das eine sozusagen, hat die erwachsene Person da was gelernt, damit so oder so umzugehen, und oder wie kann sie sich stärken, und oder wie wirkt sie dann als Elternperson? Und das andere ist, ist es also völlig normal, dass ein Kind irgendwann mal sagt, so, das ist mein Zimmer, so, das geht dich nichts an, so, ich mag dich jetzt auch gar nicht. Das müssen wir jetzt so ein bisschen
auseinanderdividieren, ne? Also zunächst einmal ist es ja so, dass es nicht irgendwie unnormal ist, dass wir Menschen alle Zurückweisung als Gefühl, ja, Ablehnung als Erfahrung nicht gerne mögen. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind, ne, evolutionär betrachtet eine kooperative Art, wir sind darauf angewiesen, mit anderen zusammen was reißen zu können. Wir sind keine Einzelgänger so und wir sind darauf angewiesen, in einer sozialen Gruppe irgendwie wohlgelitten zu sein. Das hat für uns was sehr Bedrohliches, wenn wir abgelehnt werden, weil wir alleine nicht überleben können. Und es gibt ja verschiedene Studien, die dann auch so belegt haben, dass wenn wir Zurückweisung oder Ablehnung erfahren, also wir Menschen, dass dann in unseren Gehirnen dieselben Areale sozusagen aktiv werden, die auch bei körperlichem Schmerz aktiviert werden. Also wir erleben wirklich ne, auf neurobiologischer Ebene Zurückweisung und Ablehnung als schmerzhaft. Und wenn Menschen Zurückweisung völlig egal ist und sozusagen in deren Gehirn im MRT so gar nichts passiert, wenn sie Zurückweisung erleben, dann machen sich MedizinerInnen Sorgen und sagen, was ist da los? Ja, hatte die Person irgendein Schädel-Hirn-Trauma? Und insofern ist es auch wichtig, dass wir so eine gewisse Verletzlichkeit, die wir Menschen in uns tragen, auch nicht pathologisieren. Es ist nicht schön, abgelehnt zu werden, Zurückweisung zu erfahren. Und trotzdem ist es ein Teil unseres Lebens und wir müssen damit einen Umgang finden, so wie mit anderen Frustrationen auch. Und die Herausforderung spezifisch für Kinder entwicklungspsychologisch ist, dass Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung noch nicht unterscheiden können zwischen ihrem Selbst und ihrem Handeln. Also Kinder fühlen sich sehr als das, was sie tun. Das heißt, wenn ich einem zweijährigen Kind sage, das war voll blöd, dass du deinen Teller runtergeschmissen hast, dann fühlt das Kind nicht, Mama oder Papa verurteilt sozusagen diese Handlung des Tellerrunterschmeißens, sondern es erlebt es als unmittelbare Ablehnung seiner Person. Ich habe was gemacht, was meine Eltern ablehnen, also lehnen sie mich ab. Und das ist natürlich total schwierig, weil kleine Kinder ja permanent Rückmeldungen bekommen über irgendwelche Dinge, die sie bitte lassen sollen. Ja? Und es ist auch wichtig, dass sie diese Rückmeldungen bekommen. Und gleichzeitig kann sehr leicht daraus so eine Kränkung erwachsen, die wirklich dann auch auf den Selbstwert schlägt, ne? Dass dann Kinder aus diesen ganzen Rückmeldungen, du sollst das nicht machen, du sollst das nicht machen, für sich nicht mitnehmen, was sie nicht machen sollen, sondern ich bin nicht richtig, ich bin in meinem Wesenskern falsch, meine Eltern, meine ErzieherInnen, wer auch immer, mögen mich nicht, so wie ich bin, die finden mich nicht richtig. Und das ist tatsächlich ein Entwicklungsschritt, den meistern Kinder erst so, ne, individuell unterschiedlich, aber so grob im Grundschulalter, wirklich quasi diese Dualität halten zu können von meine Lehrkraft findet das jetzt blöd, dass ich mit diesem Radiergummi geschmissen habe, aber mich als Mensch kann sie trotzdem gut finden oder so. Ne? Das ist ein relativ komplexer Gedankengang, sich und sein Verhalten getrennt voneinander zu betrachten. Und deswegen ist es eben so, dass wenn wir mit kleinen Kindern zum Beispiel ne, in der Autonomiephase sprechen, dass es dann oft für das Kind einfacher ist, wenn wir einfach sowas sagen wie Stopp, wir werfen keine Teller, ja, also als so eine Art generelle Regel, das machen wir nicht, als quasi dem Kind zu sagen, warum machst du das immer, das, ne? Und es praktisch an die Person zu knüpfen. Und gleichzeitig sind die meisten Menschen, die heute erwachsen sind, ob jetzt Eltern, Großeltern, Lehrkräfte, so eben nicht so aufgewachsen, dass da so genau drauf geachtet wurde, welche Botschaft gibt man jetzt dem Kind für sein Handeln und für sein Selbstwert. Da sagt man, hör auf mit dem Mist. Und das ist normal gewesen in gewisser Weise für lange Zeit, dass man da nicht besonders sensibel vorging bei Fehlverhalten, sondern man wollte halt, dass ein Kind aufhört. Und es soll ruhig merken, dass es blöd war. So. Es gibt PsychologInnen, die die These vertreten, dass vielleicht aus solchen frühen, eher so ein bisschen unsensiblen Kränkungen, ne, das Kind will die Welt explorieren und kriegt quasi die ganze Zeit symbolisch oder tatsächlich auf die Finger, ja, dann so, so ein geschwächtes Selbstwertgefühl erwächst, das dann dazu führen kann, dass die Erwachsenen umso bedürftiger sind nach Positivrückmeldung. Ne? Das, was man heute manchmal so ein bisschen als People-Pleasing bezeichnet in der Pop-Psychologie. So, ne? Dieses, ich will von allen gemocht werden, ich mache alles, damit mich jeder nett findet und ich komme überhaupt nicht damit klar, wenn jemand mich trotzdem nicht mag. So. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist, es ist in uns allen angelegt, Zurückweisungen grundsätzlich nicht toll zu finden, aber wie schmerzhaft sie sich für uns anfühlen, hat auch was mit Erfahrungen zu tun, die wir in der frühen Kindheit gemacht haben, mit Botschaften über uns selbst und unser Handeln. Und dann, wie immer, hat es auch noch mal was mit dem angeborenen Grundtemperament zu tun, mit der Sensibilität. Ne? Wie verletzlich bin ich insgesamt in meinem Wesenskern? Wenn ich eher so ein in sich ruhender, regulationsstarker Mensch bin, dann gehen diese ganzen Korrekturen auch schon als kleines Kind bei mir nicht so deep. Dann prallen die so ein bisschen mehr ab. Und ich bin so ein bisschen so, ja, ich bin okay, so wie ich bin. Und es gibt andere, die sind sehr empfindsame Pflänzchen, ja. Und da ist selbst ein schiefer Blick und eine leicht genervte Stimme vielleicht schon genug, um mir so dieses Gefühl zu vermitteln, oh, ich habe schon wieder was falsch gemacht. So, ne? Und das könnte eben auch erklären, warum neurodivergente Menschen, die eben häufig sehr, sehr feine Antennen haben für solche zwischenmenschlichen Geschichten, auch eben eine besondere Zurückweisungssensibilität entwickeln, weil die einfach so genau spüren, ne? Jede kleine Unstimmigkeit und sich dann, das ist auch eben so typisch dann für Kinder, dafür auch so verantwortlich fühlen, das dann auch so annehmen und so schlecht abperlen lassen können.
Und wenn wir jetzt mal kurz bitte so die ersten kleinen Erste-Hilfe-Karten austeilen würden.
Ja.
Also das heißt, gerade im jüngeren Alter, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es deutlich dem vorzuziehen, sagte man so diese Wir-Botschaften, Wir-Stopp, also kann man vielleicht sagen, bleiben wir auf der Sachebene und so gut es geht, ist weg vom Kind. Ha? Okay. Und was hilft noch? Also was unterstützt ein Kind dabei, da ein stabiles, ja, ich will jetzt nicht sagen ein stabiles Selbst, aber sozusagen eine Stabilität zu entwickeln, die bei allem, was man da manchmal aushalten muss, trotzdem sagt, dich zitierend, ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Die Leute um mich rum mögen mich voll gern. Und wenn ich dich anraunze, dass dein, was weiß ich, dass dein benutzter Teller noch in der Küche rumsteht, heißt es nicht, dass ich dich doof finde, Kind.
Ja.
Also wie könnten wir da hinkommen, so ein bisschen, ne?
Da muss ich so ein bisschen noch mal auf unsere eigene Bindungsfolge verweisen, ne? Also wir wissen ganz klar, dass Kinder, die in emotionaler Sicherheit groß werden, die mit diesem Urvertrauen groß werden, die Welt ist ein guter Ort, die Menschen hier mögen mich, die reagieren auf mich. Meine allerersten Erfahrungen auf dieser Welt waren, ich bin behütet, ich bin geliebt, ich bin gut. So, ja. Dass diese Menschen haben eine größere innere Widerstandsfähigkeit, wenn dann auch mal Kritik kommt, als Menschen, die dieses Urvertrauen, diese emotionale Sicherheit, diesen sicheren Hafen so nicht erfahren haben. Und deswegen ist auf jeden Fall, ne, ein zugewandter, liebevoller Umgang, der ganz grundsätzlich ausstrahlt, ne, du bist hier sicher, du bist willkommen, du bist geliebt, der hilft extrem. Der ist wie eine Schutzimpfung gegen so ganz gravierende Verletzungen. Und gleichzeitig sind wir Eltern natürlich auch Menschen und sind manchmal genervt und wütend und traurig und unsere Kinder haben das Temperament, das sie haben. Und ich hatte da erst vor kurzem mich mit einer anderen Familienberaterin drüber unterhalten, die zu mir sagte, sie hat immer so für sich selber gedacht, ja, wenn man so 80% freundlich ist mit Kindern, das wird dann schon reichen. Also man muss sich jetzt auch nicht so stressen, Kinder stecken auch mal was weg. Und dann hat sie ein Kind bekommen, das vierte, das war so ein zartfühliges, sensibles Kind, dass sie als Mutter sagte, ich, selbst wenn ich alle meine Energie in die Fürsorglichkeit stecke, dieses Kind nimmt jede leicht hochgezogene Augenbraue wahr und fühlt sich sofort im Kern seines Selbst verunsichert und angegriffen. Und das ist nicht aus einer Bindungsunsicherheit entstanden, sondern dieses Kind ist einfach so. Und deswegen ist es immer mir wichtig zu sagen, man kann schon was machen, aber man kann nicht umgedreht sagen, ein Kind, das sehr empfindlich auf Verletzungen reagiert, da waren die Eltern halt nicht feinfühlig genug. Da hätten die mal ein bisschen netter sein müssen. So, ne? Es ist immer ein Zusammenspiel von Anlagen und Umwelt, aber ganz klar sind sichere Bindungserfahrungen ein wichtiger Schutzfaktor, weil man dadurch natürlich ein anderes, stabileres Selbstwertgefühl entwickeln kann, als wenn von Anfang an dieses Vertrauen in die Welt und die Mitmenschen nicht sich so ausbilden kann.
Und könnte ich es nähren, also wenn ich das Gefühl habe, okay, ich gebe mir da jetzt selber nur eine 2 bis 3 als, als Vater, Also man kann durchaus sagen, okay, ich verstehe das, ich versuche es in unseren Alltag, wie auch immer er gerade ist, so zu integrieren, dass ich ein Stück weit das ein bisschen mehr ins Familienleben trage. Mm. Das ist so, weißt du, da stehe ich noch so ein bisschen vor dem. Ich verstehe dich jetzt, aber ich denke mir so, okay, was mache ich, wenn ich jetzt ein 7, 9, 13, 24-jähriges Kind habe und irgendwie das Gefühl habe, ich habe dir gar nicht oft genug gesagt, dass ich dich eigentlich super finde, so wie du bist.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Genau, also deine Frage ist ein bisschen so, wie stärke ich den Selbstwert des Kindes? Ne? Dass es wirklich in sich spürt, ich bin wertvoll, ich bin gut, oder? Geht's in die Richtung schon?
Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, hängt es zumindest im jüngeren Alter sehr stark von den Bindungspersonen ab.
Ja.
In dem Fall jetzt in meinem fiktiven Beispiel von mir. Das heißt sozusagen, abstrakt stärken kann ich das ja nicht, sondern das sollte ja von mir ausgehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja. Nee, das ist eine wichtige Frage und das gilt auch nicht nur für kleine Kinder. Tatsächlich hat man früher gedacht, dass gerade Loben Kindern gut tut in Sachen Selbstwert, wenn man immer sagt, das hast du toll gemacht, das hast du prima gemacht. Und da weiß man mittlerweile, ne, Loben ist nicht verboten oder falsch oder schlecht, aber Loben hat auch schon wieder sowas sehr Bewertendes. Ne? Also wenn ich so ein sehr sensibles Kind bin und ich habe immer Angst, was falsch zu machen, dann kann auch gelobt werden bei mir die Angst wecken, irgendwo für nicht mehr gelobt zu werden und dann quasi diese positive Aufmerksamkeit zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Dann bin ich ja wieder in so einem Bewertungsraster von wegen, findet nicht mein Gegenüber gut? Findet es mich immer noch gut? Findet es mich immer noch gut? Warum hat es mich jetzt nicht gelobt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin ich verkehrt? So. Deswegen ist es tatsächlich sehr wertvoll und sehr günstig, wenn wir uns üben als erwachsene Bindungspersonen, ob jetzt als Eltern oder als pädagogische Fachkräfte, im sensiblen, liebevollen Beobachten und nicht wertende Rückmeldungen und Spiegelungen geben. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Also wirklich einfach ist es für Kinder total wertvoll, wenn wir beschreiben, was wir sehen mit so einem wohlwollenden Blick. Mensch, du hast jetzt schon die ganze Zeit hier diese riesen Feenlandschaft aufgebaut. Guck mal, das hat mich, also spannend, wie sieht das denn hier aus? Das hat mich echt beeindruckt, wie konzentriert du da warst so. Und warum hast du denn das da so gemacht? Ach, da steckt die Geschichte dahinter. Ne? Also Anteil nehmen an dem, was das Kind tut. Dann auch zeigen, nicht nur so, ja, sehr schön, sondern wirklich ein bisschen sich erklären lassen, diese Welten, diese Dinge, die dem Kind wichtig sind. Und da gibt es natürlich auch so neuralgische Punkte, wo man das besonders gut machen kann. Also man kann das dem Kind nicht so aufdrängen. Wenn das Kind gerade im Spiel ist und im Flow und ich gehe da hin und fange an, es zuzuquatschen, dann kann das gut sein, dass das Kind wird eher rausgerissen. Aber gerade so diese typischen Bettkantengespräche am Abend, das Kind erzählt was und ich finde nicht sofort eine Lösung für alles, ich bewerte auch nicht sofort alles, sondern ich höre wirklich aufmerksam zu, stelle nochmal Rückfragen und wenn ich Lob gebe, dann weniger so dieses generische, oh ja, toll gemacht, sondern eher so ein, Mensch, es hat mich echt beeindruckt, dass, obwohl du Angst vorm Schwimmunterricht hattest, dich heute getraut hast, da hinzugehen, ne? Ob du jetzt schon schwimmen kannst oder nicht, ist für mich jetzt noch gar nicht so relevant, aber du hast dich getraut, hinzugehen. Wie cool ist das denn? So, weißt du noch, vor einem Jahr hättest du dich das nicht getraut, ne? Also so Prozesse, Entwicklungen, persönliche Rückmeldungen zu geben und Feinfühligkeit zu haben und immer wieder auch dem Kind zu spiegeln. Ich bin so froh, dass ausgerechnet du mein Kind bist. Stell dir mal vor, da wäre jemand anderes zu mir gekommen, wäre ja mega blöd so, ja. Und auch durchaus so diese kleinen Dankbarkeiten des Alltags. Also wirklich auch sowas wie, hey, ich habe gesehen, dass du den Teller in die Spülmaschine gestellt hast. Voll cool. Hat richtig gut, also das hat mir echt Arbeit abgenommen. Das freut mich. Und ich habe gesehen, dass du vorhin deinen Bruder getröstet hast. Das ist ja mega nett gewesen von dir. Und es hat mir voll geholfen. Ich musste in dem Moment nicht machen. Ja, also so, dass man manchmal das, was man auch so still bei sich denkt, wenn man sein Kind manchmal sieht, wirklich ausspricht und nicht denkt, das Kind weiß das ja eh. Und ich habe mit meinen Kindern die Erfahrung gemacht, dass man das vielleicht auch zu viel machen kann. Also meine Kinder verdrehen manchmal die Augen und sagen, ja, Mama, wir wissen, dass du uns toll findest. Aber das ist, ne, Balsam fürs Selbstwertgefühl. Und es ist auch schön, wenn man sozusagen als Kind, als heranwachsende Person, auch als erwachsenes Kind, sag ich mal, für unterschiedliche Dinge Wertschätzung bekommt. Ne? Also wir neigen manchmal dazu, jedem Kind quasi so eine Rolle zuzuschreiben. Und dann sagen wir immer wieder, Mensch, es ist so toll, dass du so klug bist. Und es ist so toll, dass du so nett bist und so fürsorglich. Und du hilfst ja immer so toll mit. So.
Und du spielst so toll Fußball, ne?
Und dann wird das so diese ganz spitze Zuschreibung. Und dann lernen die Kinder unbewusst so ein bisschen, das ist mein Ding. Und was total schön sein kann, das kann man sich als Eltern richtig so mal vornehmen, zu sagen, diese Woche, diesen Monat gebe ich mal Wertschätzung für so ein bisschen die untypischen Dinge, ne? Also wenn ich mein großes Kind immer dafür lobe, so vernünftig zu sein und so oft zurückzustecken und so nett mit dem kleinen Geschwister zu sein, dann kann es auch total cool sein, zu sagen, hey, hier bist du richtig für dich eingestanden und hast nicht mit deinem Bruder geteilt. Das fand ich richtig gut. Du hast wirklich gesagt, das ist mir jetzt wichtig und das will ich. Oder total cool, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mal Zeit mit dir alleine haben, weil das hat mir auch gefehlt. Ne? Also man kann auch nicht immer nur zurückstecken. Weißt du, was ich meine? So, also, dass man so ein bisschen gegen den Strich manchmal lobt und dem Kind so ein bisschen ein Gefühl vermittelt von, ich sehe dich als ganze Person in 3D. Ja, und wir alle haben Flecken und Punkte der Persönlichkeit unserer Kinder, die wir leichter sehen und wertschätzen können und andere, die uns vielleicht schwerer fallen. Und niemand kann den 100%-Scan machen. Ja? Aber es ist gerade auch in Sachen Selbstwertgefühl für Kinder oft sehr wertvoll, wenn sie nicht nur generell hören, du bist toll, ja, sondern wirklich auch verstehen, was genau macht mich in deinen Augen aus? Was siehst du an mir? Was berührt dich im Miteinander mit mir? Und wenn das dann von verschiedenen Seiten kommt, ne? Also die Lehrkraft sagt das eine, der beste Freund sagt das andere, der Papa sagt dies, die Oma sagt das so, dann setzt sich da so ein Bild zusammen von, ich bin schon ziemlich cool, ne? Verschiedene Leute mögen verschiedene Sachen an mir. Und das ist im Idealfall dann ein bisschen auch wie so eine Rüstung, ne? Das hatten wir so ein bisschen in der Goldrichtigkeitsfolge. Wenn dann so ein Grundgefühl entsteht von, ich bin goldrichtig, und dann sagt jemand in der Schule zu mir, du darfst nicht mitspielen, ich lade dich nicht auf meine Party ein, dann kannst du im Idealfall so ein bisschen aus dir selbst schöpfend sagen, ja, okay, ich bin trotzdem richtig. Ne? Der oder die mag mich gerade nicht oder passt vielleicht einfach nicht so gut zu mir und meiner Persönlichkeit, aber das sagt jetzt nichts aus oder über mich und meinen Wert. Aber dafür brauche ich schon ein stabiles Goldrichtigkeitsgefühl, dass mich das dann nicht so trifft. Ne? Und das heißt nicht, wenn ich das habe, dass ich nie verletzt werde. Die Frage ist halt auch, wie gehe ich mit so einer Verletzung um? Ne? Also ich kann, da habe ich auch in anderen Situationen von erzählt, ich kann das ruhig ja auch sozusagen persönlich erzählen. Ich habe selber als Schülerin in verschiedenen Zeiten meiner Schullaufbahn relativ krasse Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und das war nicht schön. Und da will ich nicht drüber wischen und sagen, war alles nicht so schlimm. Aber ich hatte selbst in den schwierigsten Momenten immer quasi so ein ganz tiefes Gefühl in mir, das, was mir hier passiert, das ist nicht richtig. Das habe ich nicht verdient. Das ist nichts, was ich irgendwie angezogen habe oder was daran liegt, dass ich falsch bin, sondern diejenigen, die das gerade machen, verhalten sich falsch, weil ich bin richtig. Weißt du, was ich meine? Und da tut das Verhalten der anderen trotzdem weh und man ist verletzt. Aber trotzdem war da so ein, wie so ein unantastbarer Kern, der sagte, ja, aber nee, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe nicht verdient, dass man mich schlecht behandelt. Und wenn das Leute machen, dann machen die was falsch, nicht ich.
Ja.
So. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man das so abrufen kann.
Ja, also ich, als ich dir jetzt zuhörte, dachte ich eben einerseits nochmal an den vorderen Teil und dachte, ja, wohl dem, der es schafft, seinem Kind das zu geben, weil ich das schon, also mich überzeugt es total, wie du es beschreibst, und ich verstehe und gleichzeitig fallen mir auch viele Situationen ein, wo es mir halt nicht nah lag oder halt einfach auch der Tag schon so lang war. So,
ja, klar.
So. Deswegen dieses mit 80%, was du deiner Bekannten vorhin erzählt hast, dachte ich so, den entlastenden Teil dessen will ich schon noch irgendwie versuchen zu retten, weil Kommunikation einfach auch sehr viel Kraft braucht. So,
total.
Erstmal.
Total. Und ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, man muss sozusagen immer perfekt und nach Lehrbuch kommunizieren. Das ist so das, was ja immer wieder auch in unseren Gesprächen so deutlich wird. Es geht weniger um das einzelne gesprochene Wort oder den einzelnen Satz, als um den großen Kontext. Wie fühlt sich die Atmosphäre in meiner Familie an? Und wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin hier okay, ich bin hier geliebt, und dann schleicht sich mal ein blöder Satz an, dann ist das nicht garantiert, dass der nicht trotzdem wehtut. Ne? Also vielleicht trifft der gerade einen wunden Punkt, aber dann macht das nicht auf einmal alles kaputt. So. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Formulierungen, da sollte man einfach vorsichtig mit sein. Da, wenn alles, was so in Richtung so einer Generalabrechnung geht. Also wenn ich eben so sage, und immer bist du derjenige, der unsere Ausflüge kaputt macht. Oder ich habe schon gar nicht mit damit gerechnet, dass es klappt. Ich wusste schon, dass du das nicht schaffst. Ne? Also so dieses Zuschreiben, so, ich kenne doch dich, miesen Charakter. Und so ein bisschen, oder dieses, es ist so typisch. Ne? Und es ist auch solche Sätze. Ich habe die schon gesagt. Ich will hier gar nicht so ein engelsgleiches Image pflegen, sondern wir rutschen manchmal in der Frustration, in der Verzweiflung, in dieses enttäuschte, verletzende Generalisieren auch so. Aber das ist zum Beispiel was, ich finde nicht, dass man jeden schrägen Satz und jedes schräge Wort sozusagen aufarbeiten muss. Oft kann man auch einfach sagen, so, Situation vorbei, weiter geht's. Aber gerade wenn man so merkt, ich habe angefangen, mein Kind in einer wirklich verletzenden Weise in so eine Sündenbockrolle zu schieben. Immer bist du, die Ärger macht, ne? Dann muss ich auch, finde ich, aktiv dagegen angehen. Also Verantwortung übernehmen, das auch benennen, sagen, mir ist aufgefallen, ich habe in letzter Zeit total oft dir die Schuld gegeben für, das tut mir leid, das war nicht okay. Du bist ein wundervoller Mensch und das fällt dir schwer und das fällt mir wiederum schwer. Aber aus dieser Schuldkiste müssen wir rauskommen. Weißt du, niemand hier hat die Macht und niemand hier hat die Rolle, unseren ganzen Alltag schön oder schrecklich zu machen, sondern wir machen das hier schon alle zusammen. So, ne? Das finde ich schon wichtig.
So, und wenn wir jetzt also unser prototypisches Kind einigermaßen gewappnet haben gegen die Zurückweisung in des Alltags, kann es ja Entwicklungsschritte hin oder her sich ja dann auch irgendwann mal umdrehen und sagen, nö, kein Bock auf dich. So.
Ja.
Kann sein, dass ich jemanden kenne, dessen Kind neulich sagte, ich will ins Internat. Mhm. Und ja, ich glaube, ich kenne ihn ganz gut und es war für ihn nicht ganz leicht. Ja. So.
Ja, das ist total spannend, ne? Das geht vielen Eltern so, dass das ein richtiger Schock ist, wenn die Autonomiephase beginnt, die erste große Autonomiephase, so, ne, wenn die Kinder so zwischen 1,5 und 5 sind und sich so abgrenzen von den Erwachsenen, und entwicklungspsychologisch ist das so eine spannende Phase, weil sie einfach ihre Identität erkennen, überhaupt wahrnehmen. Ich bin eine eigene Person, wie cool ist das denn? Aber wow. Sich eben auch reiben und auch sich loslösen aus dieser Symbiose, die sie davor quasi so mit ihren Eltern hatten. Das ist ein super wichtiger Entwicklungsschritt. Und Kinder vollziehen den auf unterschiedliche Weise. Manche vollziehen das sehr, sag ich mal, intellektuell, ja? Und das ist dann für Eltern oft ganz gut zu haben, dass ein Kind einfach so sagt, ich bin ich und ich habe meinen eigenen Willen. Und dann klatschen Eltern manchmal so ein bisschen und sagen, oh, kluges Kind. Aber es gibt Kinder, die gehen da viel mehr im Gefühl rein. Und dieses Gefühl ist oft auch eine relativ ungerichtete, rohe Wut darüber, dass meine Mama oder mein Papa, den ich immer toll fand, auf einmal mir permanent im Weg stellen bei Sachen, die ich will oder dann so blöd ist und halt sagt, ich soll eine Matschhose anziehen oder sowas. Und diese Frustration darüber und diese Anstrengung dieses Loslösungsprozesses als kleines Kind entlädt sich eben oft auch in Beschimpfungen, manchmal auch in körperlichen Aggressionen, ne? So oft mit den Fäusten auf den Elternteil losgehen, treten, sowas, aber eben oft auch in blöde Mama, Pupspapa, ne? So diese Beschimpfungen, wie die halt so Kindergartenkinder dann vorbringen. Und ich erlebe immer wieder in meinen Vorträgen, dass es Eltern gibt, die das extrem leicht wegstecken können, die das tendenziell fast ein bisschen lustig finden und dann aufpassen müssen, nicht loszulachen, wenn ihr Kind in großer Verzweiflung sowas raushaut. Und andere Eltern, die richtig, richtig doll verletzt dann sind und die das trifft, dass ihr geliebtes Kind, für das sie so viel getan haben und immer noch tun, so gemein zu ihnen ist und so verletzend. Und die dann manchmal wirklich ihre gesamte Elternschaft so in Frage stellen, alles, was sie bisher getan haben. Ne? Und es ist mir dann immer so wichtig, das einzuordnen und zu sagen, das hat nichts damit zu tun, ob euer Kind euch liebt oder nicht. Das ist ein Zeichen großer Bindungssicherheit, dass Kinder uns ungefiltert zeigen, wie sie sich fühlen. Und ihre Gefühle müssen in der Autonomiephase uns Erwachsenen gegenüber manchmal auch negativ sein, in dem Sinne, dass sie uns blöd finden müssen, um sich selbst zu finden. Und die Art und Weise, wie sie das dann ausdrücken, hängt viel von ihrem Temperament ab und davon, wie sicher der Rahmen ist. Und es ist tatsächlich für Kinder günstig, wenn wir Eltern so ein stabiles Selbstwertgefühl haben, dass wir da uns nicht besonders beeindrucken lassen von solchen Kindergarten-Schimpftiraden. Und gleichzeitig kann man das ja nicht im Internet bestellen, ne? Dieses stabile Selbstwertgefühl zu sagen, mich ficht das nicht an. Und ich habe relativ häufig festgestellt, gerade wenn ich mit Müttern gesprochen habe, die dann so sehr verletzt waren von den Wutausbrüchen ihrer Kinder, dass da eben häufig auch eigene biografische Verletzungen dahinter stehen, die deutlich älter sind als das Kind, dass da oft auch wenig Wertschätzung in der eigenen Kindheit war, dass da oft viel Einsamkeit war und dann so eine Vorstellung, so ein Bild, wenn ich mal ein Kind habe und das liebe mit all meinem Herzen, dann wird es mich mit all seinem Herzen zurücklieben und dann wird das die erste Beziehung in meinem Leben, wo nichts als Wertschätzung und Liebe ist, so. Hm. Und sich da klar zu machen, dass kindliche Entwicklung nicht in so einer wir haben uns immer alle nur Liebwelt passiert, sondern dass kindliche Entwicklung eben auch mit Reibung, mit Abgrenzung, mit Ablehnung und Zurückweisung zu tun hat. Also ich muss dich, meine Mutter, meinen Vater ein Stück weit auch ablehnen können, um meine Individuation zu schaffen, also die Selbstwertung sozusagen. Das ist vielen gar nicht so bewusst und manchmal hilft das, das so ein bisschen einzuordnen. Ich nutze da oft das Bild des Babelfischs, das habe ich dir auch schon mal erzählt, das oder? Das was?
Nee, Babelfisch, nee. Du hast es kürzlich mal in einem anderen Kontext hier im Podcast lassen. Das war, du sagtest so ungefähr, du übersetzt irgendwas in deinem Hirn, was das Kind wahrscheinlich in Wirklichkeit sagen will. Da hast du das Wort verwendet.
Hast du nie Per Anhalter durch die Galaxis gelesen?
Das kannst du jetzt mit mir nicht machen. Mit meinem Beruf nach all den Jahren. Das ist so eine Zurückweisung.
Das ist keine Zurückweisung, aber das ist eine Bildungslücke.
Also entschuldige mal, ja, das fühlt sich, das ist auf jeden Fall eine Zurückweisung. Ich bin schließlich dein Literatur. Also ist das nicht das mit die Antwort ist 23 und das Handtuch und so?
Nein, 42.
Ah Gott, ja. Ich fand das immer, also.
Hat ja nichts gesagt. With. Ja.
Habe ich nicht gesehen, glaube ich, gibt auch einen Film, habe ich nicht gelesen. Und diese Snippets, die ich da so mitbekam, reichten mir auch schon. Also,
dass du es nicht lesen wolltest.
Weißt du, das ist nur was für die Doofen.
Aber ich fühle mich jetzt gar nicht zurückgewiesen mit meinem starken Selbstwertgefühl. Nein, super. Also bei Per Anhalter durch
war
die...
War ein Scherz, Nora. Ich muss mich für sowas schon noch kurz, dass wir uns auch alle wieder doll lieb haben, ja? Nee, also.
In Per Anhalter durch die Galaxis gibt es den sogenannten Babelfisch. Und das ist so ein Fisch, den kannst du dir ins Ohr stecken. Das ist wirklich ein Fisch. Und wenn du mit dem durch die Galaxis reist, kannst du alle Spezies auf den verschiedenen Planeten und in den verschiedenen Galaxien verstehen. Und das ist sozusagen einfach, das ist der Kunstgriff, den es braucht, damit eine Geschichte, bei der man in mehrere Galaxien reist, im Prinzip funktionieren kann. Weil sonst würde man ja immer sagen, wie kann man die denn alle verstehen? Die haben ja alle ganz andere Sprachsysteme. Das ist natürlich nicht der einzige logische Bruch, aber es gibt eben diesen Babelfisch. Und das Lustige ist halt bei diesem Babelfisch, ne, man steckt den sich ins Ohr und dann kann man verstehen, was das Gegenüber sagt oder meint, auch wenn das halt nur so klingt, so halt Aliensprech. Und ich finde dieses Bild manchmal ganz hilfreich und ganz süß für Eltern, sowohl von kleinen Kindern als auch von Teenagern manchmal, quasi zu sagen, wenn dein Kind sagt, blöde Mama, oder ich hasse dich, oder ich will ins Internat, ja, steck dir den Babelfisch ins Ohr und versuch quasi zu übersetzen, was will mein Kind mir wirklich sagen? Was ist sozusagen, weißt du, Teenage, Deutsch, Deutsch, Teenage oder so? Was ist die Übersetzung dieser Botschaft? Und ich habe das mal aufgeschrieben, so ein bisschen scherzhaft, also wirklich wie so im Lexikon, das so blöde Mama bedeutet halt sowas wie, ich hasse es, dass du gerade die Macht hast, über mich zu entscheiden. Oder ich zieh aus, ist so dieses, ich will auch erwachsen sein und selbst bestimmen können. Ne? Und sowas wie, ich gehe ins Internat, kann dann eben auch übersetzt werden mit, ich suche mir jetzt meinen eigenen Raum und da gelten andere Regeln, aber es sind nicht eure. So, ja. Und wenn ich das versuche, über solche Aussagen drüber zu legen, dann hilft das manchmal weniger verletzt zu sein und mehr ins Verständnis zu kommen, warum sagt mein Kind jetzt diese Sachen. Es ändert aber nichts daran, dass es eine Form von Zurückweisung ist. Also auch wenn ich mir das übersetze, ist es immer noch eine Form von Zurückweisung. Und der schwierige Schritt, den glaube ich viele Eltern unterschätzen, den ich auch unterschätzt habe, als ich Mutter geworden bin, der Elternschaft ist, dass wir für unsere Kinder eben nicht nur die Fürsorglichen, die Liebevollen, die Beschützenden, die Vorbilder sind, sondern wir sind für unsere Kinder in ihrer Entwicklung auch die Sparring-Partner, an denen sie sich abarbeiten, an denen sie sich reiben und von denen sie sich ein Stück weit verabschieden müssen, um in ihr eigenes Leben starten zu können. Die müssen Dinge an uns finden, die sie blöd finden, sonst kommen die nicht weg sozusagen von uns als Elternhaus. Und es gibt durchaus ganz spannende Interviews manchmal mit heutigen jungen Erwachsenen, die sagen, es ist so verflixt schwer geworden, sich gegen die heutigen Eltern abzugrenzen und sich an denen abzustrampeln, weil die sind immer mega verständnisvoll und egal, was man sagt, die sagen immer, ja, Hauptsache wir reden drüber, alles ist gut, so wie soll man denn hier noch rebellieren, so, ja, und das liest sich oft so ein bisschen lustig, aber da steckt tatsächlich ein wahrer Kern drin, dass für die Individuation es nicht notwendig ist, dass wir die ganze Zeit uns bliss aufs Blut streiten, aber schon, dass es Aspekte gibt, wo ich als junger Mensch meine Eltern angucken können muss und sagen, ich will es aber anders machen. Ich habe eine Motivation, mich da abzugrenzen. Sonst fühle ich mich als Kind oder als jugendliche Person wie so eine Kopie und tue mich auch sehr, sehr schwer damit, mich quasi sozusagen als Kopie vom perfekten Vorbild irgendwie zu lösen und zu sagen, warum soll ich eigentlich mein eigenes Leben gestalten?
Um jetzt noch kurz beim Bild vom Sparringpartner zu bleiben, das du vorhin verwendet hast, da ist es ja tatsächlich auch so, dass du nur ein guter Trainingspartner, Partnerin bist, wenn du den anderen auch wirklich forderst. Dieses, ja, mach nur, was du willst, pief, paff. Ein echter Sparringspartner bringt dich an deine Grenzen. Mhm. Also in dieser Analogie bleibend, eine Zurückweisung dann immer nur so nett lächelnd als, ja, wahrscheinlich übst du gerade ein bisschen nur so, würde ja nicht helfen. Ja. Sondern es braucht schon auch eine maßvolle, gesunde Reaktion.
Mhm. Genau, das ist total wichtig. Deswegen, ich plädiere nicht dafür, wenn Kinder uns beschimpfen oder Kinder ausfällig werden oder irgendwas, dann locker zu lächeln und so alles an sich abperlen zu lassen. Kinder brauchen ja auch eine soziale Rückmeldung. Aber die Frage ist, handle ich da von einem so ein bisschen sportlich gechallengten Ort im Sinne von, hey, so, stopp, ja? Oder komme ich aus so einer ganz tiefen Verletzung heraus und fange dann entweder an, gegen zu verletzen oder fahre so diese Mitleidsschiene. Ja? Jetzt hast du die Mama aber ganz traurig gemacht. So, mal gucken, ob sie noch mal wieder fröhlich werden kann. Da musst du dich aber schon sehr anstrengen. So, weißt du? Das heißt dann eben Kindern auch Erwartungen auf, die für sie sehr ungünstig sind für ihre Entwicklung. Und das ist aber immer so ein bisschen ein schwieriges Feld, weil, weißt du, ich kann dir natürlich sagen, für Kinder ist es optimal in ihrer Entwicklung, wenn sie seelisch stabile Eltern haben mit einem guten Selbstwertgefühl, die sozusagen im exakt richtigen Maß emotional reagieren, sich aber auch abgrenzen können, nicht verletzend werden, nicht austeilen, dem Kind nicht quasi ihr seelisches Wohlergehen auf die Schultern packen und trotzdem aber auch authentisch und nahbar bleiben. So, ja?
Jo.
Keine Kleinigkeit.
Aber wir sind ja hier bei aller Anfang. Hey, jetzt komm.
und ich sage das deswegen so, weil uns dann klar wird, diesem Ideal, dass man aus so verschiedenen Entwicklungsbedürfnissen eines Kindes ableiten kann, dem kann kein Mensch entsprechen und dem muss auch kein Mensch entsprechen. Und wir sind alle verschieden und unsere Kinder lernen ja auch einen Umgang mit Persönlichkeiten, die wir eben sind. Und trotzdem ist es mir wichtig, dass wir uns als Eltern darüber bewusst sind, dass unser Umgang mit Zurückweisung und Ablehnung sowohl durch unser Kind als auch durch andere sehr prägend ist, auch für unsere Kinder. Wenn wir eine Zurückweisung erleben und unser Kind kriegt das mit, in einer ganz kleinen Art und Weise, ja, also stell dir vor, du kriegst mit, deine Nachbarn feiern ein Fest und die haben dich nicht eingeladen. Ja, und du stehst auf dem Balkon und guckst runter und siehst, da ist eine Party und du bist nicht eingeladen. Und dein Kind steht neben dir und registriert diese Situation mit dir. Dann ist es schon was anderes, ob das Kind dann wahrnimmt, dass du sagst, ich muss jetzt erstmal heulen gehen, diese Nachbarn haben mich nicht eingeladen, die hassen uns hier sicher alle in der Siedlung. Und dann über Wochen und Wochen immer wieder davon anfängst und überhaupt dich nicht einkriegen kannst und das Kind von dir gespiegelt bekommt, jetzt ist die größtmögliche Katastrophe passiert. Oder ob du das weglächelst, als wäre gar nichts gewesen. Oder ob du authentisch sagst, oh, das sticht mich jetzt schon ein bisschen, dass die feiern und dass wir da nicht dabei sind, das tut mir ein bisschen weh. Aber ich bin mir sicher, die haben ihre Gründe und wir können es uns jetzt trotzdem auch schön machen miteinander. Ne?
Genau.
So. Und das ist ein bisschen eine Frage von von Übung und von einer gewissen Selbstdisziplin, sich selber Traurigkeit oder ne, ein Gefühl von Zurückweisung schon auch zu erlauben, aber auch, jetzt verwende ich nochmal so einen Psychologiebegriff, zu containen. Also dem Ganzen so ein bisschen so einen Halt und so einen Rahmen zu geben und nicht zuzulassen, dass diese Zurückweisung oder Enttäuschung wie so ein Tsunami, weißt du, das ganze Familienleben schluckt, ja. Und natürlich gibt es auch unterschiedlich große oder kleine Zurückweisungen. Ne? Eine ganz massive Form von Zurückweisung ist ja zum Beispiel eine Trennung, und zwar insbesondere eine einseitig ausgesprochene Trennung. Ne? Wenn ich mit einem Partner, Partnerin gern noch zusammen wäre und die Person sagt, das war's, und mein Kind kriegt es mit, meinen Schmerz, meine Verletzung, so, dann ist das eine krasse Zurückweisung, die ich erfahren habe, und natürlich wird die über Wochen und Monate unseren Familienalltag mitbestimmen, aber auch ja. In einer solchen Situation kann ich mich darum bemühen, dem Kind noch zu sagen, das ist nicht das Ende des Lebens, die Person hat nicht die Macht, uns alles zu nehmen, was wir sind, und wir haben da auch was ja. entgegenzusetzen, oder ich kann quasi vorleben, jetzt ist alles vorbei, und das macht natürlich was mit Kindern, ne? Kinder lernen gerade Resilienz, gerade Widerstandskraft. Wie gehe ich mit Krisen um? Wie gehe ich mit Zurückweisung um? Wie gehe ich mit Enttäuschung um? Schon auch am lebenden Modell. Und das können sie dann, wenn wir da auch ein Guckfenster aufmachen, ne? Und nicht alles versuchen, von den Kindern fernzuhalten, aber gleichzeitig eben auch diese Kraft ausstrahlen, du Kind musst mich jetzt da nicht retten, sondern ich kümmere mich jetzt um mich und ich komme da gut durch.
Und ich finde mir was ich noch aktiv gestalten kann für mich.
Selbstwirksamkeit.
Das ist ja auch so ein Teil davon. Ne?
Ja. Ja, aber was ich natürlich auch ehrlich sagen muss, ist, dass das Thema Zurückweisung immer dann reinhaut, wenn ich auch das Gefühl habe, sozusagen auf der anderen Seite kommt zu wenig Wertschätzung für mich rein. Ne? Also das ist zum Beispiel auch was ich ganz oft erlebe, wenn ich mit Familien spreche. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, zwei Mütter, ja, ähnlich alt, ähnlich alte Kinder, und beide Mütter erleben gerade eine Phase große Abgrenzung durch ihren Teenager-Sohn. Ja, also haben jetzt gerade so einen 16-Jährigen, der sagt, ey, du bist echt eine blöde Mutter und andere sind viel cooler als du und so, ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, diese eine Mutter steht ziemlich allein da, ist vielleicht alleinerziehend, hat wenig Freunde, ist irgendwie wenig sozial eingebunden und ihre wichtigste Bezugsperson ist ihr Sohn. Und der begegnet ihr jetzt auf einmal mit so viel Hass. Ne? Fühlt sich in dem Moment so an. Es ist kein wirklicher Hass, aber es fühlt sich in dem Moment so an. Und da ist sozusagen kein Netz, das sie auffängt, keine Person, an die sie sich damit wenden kann, weil die Person, an die sie sich eigentlich gerne wenden würde, wäre die Person, von der die Verletzung ausgeht, dann kann das sehr, sehr erschütternd sein. Und wenn ein und dasselbe sozusagen Teenagerverhalten passiert und da ist eine Mutter, die erfährt eine gewisse, Zurückweisung von Seiten ihres Sohnes, und dann steht da eine Partnerin oder ein Partner daneben und sagt, hey, so sprichst du nicht mit deiner Mutter, oder sagt zu der Mutter, hey, lass dich davon nicht so unterkriegen, ich finde dich ganz toll. Und dann gibt es da noch Freundinnen oder irgendwen drumherum, die so ein bisschen die Wertschätzung geben und sagen, das ist eine schwierige Zeit, aber ich bin für dich da. Weißt du, was ich meine? Dann macht mich das auch weniger verletzbar, dann ist das weniger existenziell. Ich sehe dich zweifeln. Ja, das war jetzt sehr holzschnittartig dargestellt, aber so ein bisschen.
Ich glaube nur, wenn wir sozusagen es verändern würden, das Beispiel, und sagen, wenn wir jetzt nur die Mutter anschauen und sagen, welches Potenzial, sich selbst zu nähern, Selbstfürsorge, sozusagen mit Zurückweisung auszugehen aus ihrer Biografie, nur allein das würde ja schon einen Unterschied machen. Ja. Verstehst du? Ich wollte das jetzt nicht durcheinander mischen, weil sozusagen die andere könnte genauso Mutter sehen allein, alleinerziehend am Nordkap wohnen, aber hat halt aufgrund glücklicher Fügungen ein Selbst, das sagt, Zurückweisungen gehen bei mir immer bis hierher und nicht weiter. Ja. Dann wäre das auch sehr spannend zu beobachten, was dann passiert.
Ja. Nee, du hast völlig recht. Und ich will das jetzt auch gar nicht auf das Thema alleinerziehend oder in der Partnerschaft erziehend zurückführen, weil es gibt ganz taffe, ne, Alleinerziehende, die ganz klar sagen, ne, bis dahin und nicht weiter. Und es gibt auch ganz viele Mütter und Väter in Paarbeziehungen, die sich sehr allein fühlen und sehr überfordert mit Zurückweisungen, die sie erleben in verschiedenen Kontexten. das ist gar nicht der Punkt.
Gerade weil du das in der Paardynamik genau. ja auch nochmal spielen kannst und auslagern an den anderen und so. Deswegen war ich so jetzt ein bisschen
zögernd. Genau, also das gibt es natürlich manchmal in so einer ganz unguten Weise, dass dann so die Zurückweisung gefühlt auf einmal von allen Seiten kommt, dass man dann manchmal das Gefühl hat, das andere Nein. Elternteil verbündet sich mit einem Kind, solche Dynamiken. Ne? Also es gibt da schon auch schwierige Muster. Aber die Herausforderung ist als Elternteil, ne, dass es eine gute Idee ist, wenn ich als Mutter oder Vater mal hingucke, so ein bisschen, wie ist mein Umgang mit Zurückweisung? Und du hast vorhin gesagt, ich kann nicht so gut mit Zurückweisung. Das ist für mich schwer. Und das anzuerkennen, erstmal zu sehen, okay, ich habe da eine Sensibilität, das ist ja total wertvoll, weil ich mir gleichzeitig bewusst machen kann, ja, das zeugt von einer Sensibilität, das zeugt von einer gewissen Offenheit, ne? Mir sind andere Menschen nicht egal, aber es zeugt vielleicht auch davon, dass möglicherweise meine Kinder an manchen Stellen vielleicht auch schwierig haben könnten, sich von mir zu lösen, sich an mir zu reiben, mich als Sparring-Partner zu erleben. Und dann kann ich ja, ohne mich jetzt selber komplett zu verbiegen, durchaus überlegen, wie kann ich da so ein bisschen vorbauen? Wie kann ich mich dafür rüsten, dass es gut und richtig ist, wenn meine Kinder sich auch mal an mir reiben? Und was sind die Ressourcen, die ich da sozusagen anzapfen kann, um mich dadurch zu stärken? Und das können innere Ressourcen sein, dass ich mir einen Bubblefisch zulege, dass ich so ein bisschen für mich überlege, wie war das damals bei mir mit dem Abgrenzen? Was war da wichtig für mich? Wo hatte ich vielleicht Schuldgefühle? Möchte ich, dass mein Kind solche Schuldgefühle auch hat? Was könnte ich tun, dass es die nicht hat? Solche Dinge. Und was ist aber auch, also mein soziales Umfeld, was gibt es da auch für Ressourcen? Genau. Es kann schon auch sehr hilfreich sein, einen Kumpel zu haben, der gerade durch eine ähnliche Phase mit seinem Teenager geht und sozusagen, sag mal, ist das bei euch auch gerade so? Ne? Also, dass man so ein bisschen sich wieder erden kann.
Genau. Und auch es zu beschreiben, hilft ja bei vielen Gefühlszuständen, um zu sagen, ah, okay, da ist er wieder, der Zustand. Das macht es ja oft schon ein bisschen leichter, dann zu sagen, okay, dann weiß ich jetzt aber auch, dass ich nicht gleich zurückschießen muss oder mich verteidigen muss oder das ironisieren muss, weil das ist halt bei mir ein wunderer Punkt, so, ne?
Genau.
Das wären ja auch so Strategien. Ja.
Und um das noch ganz kurz einmal aufzugreifen, weil ich es am Anfang der Folge einmal gesagt hatte, wenn Menschen wirklich diese ganz extreme Zurückweisungsempfindlichkeit haben, also jedes Nein als einen Schmerzreiz im Prinzip wahrnehmen und auch manchmal sich zurückgewiesen und abgelehnt fühlen, wenn objektiv gar keine Zurückweisung passiert ist, sondern einfach so, ne, jemand hat mich nicht gegrüßt, dann ist sozusagen nicht der Gedanke, hat mich vielleicht nicht gesehen, sondern dann geht sofort das Kopfkino los, dass die Person mich wahrscheinlich total hasst, so, also das ist so RSD, was dann auch oft passiert, dann ist es eben wichtig, da einerseits mit viel Selbstempathie drauf zu gucken und zu sagen, ne, wenn ich neurodivergent bin und ich empfinde und erlebe das so, dann empfinde und erlebe ich nicht falsch, sondern ist das so, wie mein Gehirn und mein Nervensystem Zurückweisungen wahrnimmt. Und gleichzeitig steckt da trotzdem aber auch eine Aufgabe drin, zu sagen, wie kann ich mir selber helfen, in solchen Momenten nicht immer tiefer mich in diese Verzweiflung zu stürzen? Wie kann ich mich regulieren? Das geht manchmal auch wirklich ganz basal über, ne, Selbstregulationsstrategien, Atemübungen, Klopfen, ne, Kathi Bohnen lässt grüßen, einfach, wie kann ich mein Nervensystem selbst erreichen? Und es geht auch ein bisschen darum zu sagen, was ist sozusagen so mein Erste-Hilfe-Koffer, wenn ich mich von diesen Gefühlen der Zurückweisung so überwältigt fühle, wo kann ich quasi, ne, meine Wertschätzungs- und emotionalen Sicherheitsanker anzapfen? Was gibt mir wieder Halt? Und für viele Menschen ist das wirklich auch körperliche Bewegung, erstmal spazieren gehen, rausgehen, atmen, ne, wieder in Kontakt kommen mit sich und der Welt. Für manche ist das wirklich auch ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, wo man diese Gedanken nochmal sortiert und dann aber auch da lassen kann. Aber diese Zurückweisungsempfindlichkeit ist gerade für Kinder und Jugendliche mit ADHS oft eines der belastendsten Aspekte des ADHS-Habens. Und es ist schon wichtig, sich klarzumachen, das ist dann nicht, die steigern sich einfach nur rein oder die übertreiben halt, sondern das ist die tatsächliche Empfindung. Aber es ist auch eine Lebens- und Lernaufgabe, damit eben umzugehen und dann nicht einfach sich quasi reinfallen zu lassen im Sinne von, so bin ich halt. Zu mir darf man halt nicht Nein sagen, das halte ich nicht aus. So, sondern da auch einen konstruktiven Umgang mitzufinden.
So bin ich halt, ist eh ein Den muss man richtig dosieren, ne? Der ist manchmal total wertvoll und manchmal ist es halt ja, auch nicht alles.
Weißt du, woran ich gerade noch denken musste? Weil du, als du am Anfang sagtest, ich kann nicht so gut mit Zurückweisungen umgehen, habe ich daran gedacht, dass bevor du und ich angefangen hatten zu arbeiten, wir doch schon mal Kontakt gehabt hatten, ungefähr 2 Jahre vorher, wo du fragtest, ob du meiner Gänse sein darf. Und ich habe gesagt, nein. Aber das hat dich nicht so verletzt. Du hast es dann nochmal versucht.
Nee, das habe ich überhaupt nicht als Zurückweisung empfunden, weil da hast du gedacht, ich mache was ganz anderes und was du gerade suchtest, als das, was ich tue. Und dadurch war es, glaube ich, relativ schnell klar zu sagen, sie sind ja ganz nett, aber das ist nicht das, was jetzt quasi hier ansteht. So.
Ja. Ja, ich bin jedenfalls froh, dass du hartnäckig geblieben bist.
Danke.
Bitte.
Ich mag dich auch. Wenn ihr uns Komplimente schreiben wollt oder uns zumal die Meinung geigen wollt, dann halten wir das gut aus. Schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Genau. Ja, unsere heutige Folge wird dankenswerterweise unterstützt vom Infant-Institut. Das ist ein Institut für pädagogische Fort- und Weiterbildung, wo es auch regelmäßig tolle Online-Vorträge für Eltern gibt. Ich selber bin schon seit einigen Jahren Referentin beim Infant-Institut und habe da schon mehrere schöne Vorträge gehalten und dann auch danach immer tollen Austausch gehabt mit den Teilnehmenden. Und diesen Herbst werde ich wieder einen Vortrag halten zu dem spannenden Thema Neurodivergenz und Familie.
Ganz genau. Nora ist im Infant-Institut nämlich Ende Oktober zu Gast und macht einen ihrer legendären Online-Vorträge. In dem Fall geht es eben um Neurodivergenz und Familie. Und das Infant-Institut gibt euch einen Code, der da simple as that lautet, Nora20. Und damit bekommt ihr auf die Teilnahmegebühr für diesen Online-Vortrag 20% Rabatt. Den Link zu Noras Vortrag und natürlich zum Infant-Institut generell packe ich euch in die Shownotes. Also schaut auf die Homepage, dort findet ihr nochmal mehr Infos zum Institut und zum Vortrag. Und da könnt ihr euch auch dann direkt anmelden. Vielen Dank. Und damit, Nora, kommen wir zum Postfach und wir hatten ja letzte Woche die Konsequenzfolge, zu der uns wirklich sehr, sehr viele Nachrichten erreicht haben. Also uns erreichen natürlich immer viele Nachrichten, aber diesmal noch besonders,
ungewöhnlich viele
Nachrichten. Und wir werden uns in den nächsten Postfächern auf jeden Fall auch bemühen, euch Rückmeldungen zu geben. Und stellvertretend würde ich, Nora, dir gerne eine erste Nachricht vorlesen. Und zwar schreibt eine Hörerin: Hallo Nora, eure neue Podcast-Folge hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Denn wie ist es zu betrachten, wenn mein Kind mich anlügt oder schummelt und ich ihm die Konsequenz aufzeige, dass ich ihm dann nicht mehr so vertrauen kann? Ich will einerseits keinen emotionalen Druck aufbauen, andererseits will ich klar machen, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel Hausaufgaben aus dem Heft radieren und behaupten, man hätte keine auf. Also mehr als nur das ständige Behaupten, man hätte schon Zähne geputzt, obwohl es nicht stimmt.
Oh ja. Danke für diese Frage. Ich kann diesen Impuls zu sagen, ey, wenn du mir die ganze Zeit solche Unwahrheiten auftischst, dann kann ich dir irgendwann auch nicht mehr vertrauen, ne? Kann ich so gut nachvollziehen, weil das verletzend ist, wenn einem das Kind ins Gesicht lügt, ne? Und gleichzeitig finde ich es so wichtig, wenn wir mit unseren Kindern in einem zugewandten Miteinander sein wollen, hinter diese Unwahrheiten zu gucken. Jesper Juhl hat diesen berühmten Satz gesagt, Kinder sagen immer dann die Unwahrheit, wenn ihre Erwachsenen die Wahrheit nicht ertragen können. Da steckt natürlich auch dahinter, dass Kinder oft sich unter Druck gesetzt fühlen, bestimmte Dinge tun zu sollen, ja, die Erwachsenen bestimmt haben und die Kinder wollen oder können aus irgendwelchen Gründen sich dazu nicht durchringen. Und dann suchen sie Wege daraus, indem sie zum Beispiel Hausaufgaben ausradieren und behaupten, die hätten sie nicht aufbekommen oder indem sie sagen, ich habe schon Zähne geputzt. Ja. Und wir Erwachsenen lesen solche Verhaltensweisen oft sehr auf der Beziehungsebene und dann ist das gleich dieses große Thema Vertrauensverlust. Und für Kinder ist das oft eine Strategie, mit der sie versuchen, wieder sozusagen Herrin oder Herr des Geschehens zu werden und selber zu entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun, weil sie oft sich in ihrem Autonomieempfinden verletzt fühlen. Ne? Also immer bestimmst du über mich oder die Lehrerin bestimmt, was ich machen soll. Und das ist ein sehr nachvollziehbares kindliches Gefühl und auch dieses Unwahrheiten sagen und rumlügen, ist tatsächlich normales, entwicklungsgerechtes Verhalten auch noch von Grundschulkindern. Das heißt nicht, dass wir nicht auch eine Rückmeldung geben, und zwar auch eine klare Rückmeldung geben. Ich habe keine Lust, dass du mich anlügst. Ja, aber lass diese, sonst kann ich dir nicht mehr vertrauen, Keule weg. Weil Vertrauen ist mehr als, hast du die Zähne geputzt oder nicht? Vertrauen ist in einer Beziehung wirklich diese Basis, dieses, wenn es hart auf hart kommt, bin ich für dich da. Und ich vertraue dir grundsätzlich als Mensch, dass du mir wohlgesonnen bist und dass ich dir wohlgesonnen bin. Und Vertrauen sollte in der Eltern-Kind-Beziehung nicht zu so einem Spielball werden, im Sinne von, ich gebe dir das und wenn du es aber nicht verdient hast, dann erziehe ich es dir wieder. Sondern Vertrauen sollte eine unverbrüchliche Basis sein. Und gleichzeitig kann ich natürlich trotzdem meinem Kind signalisieren, hör zu, wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst über Hausaufgaben und das immer wieder vorkommt, dann muss ich vielleicht einen Weg finden, wie ich unabhängig von dir rauskriegen kann, ob du Hausaufgaben aufhast oder nicht. Ne? Also dann kann ich in der Eltern-WhatsApp-Gruppe, der legendären, fragen, ob es da Hausaufgaben gibt. Oder ich kann mich mit der Lehrkraft darauf verständigen, zu sagen, ne, wir haben da gerade so ein Thema mit ausradierten Hausaufgaben. Könnten Sie mir eine kurze Notiz schreiben, wenn Hausaufgaben in dem und dem Fach sind, wie auch immer. Also ich kann meinem Kind gegenüber durchaus offenlegen, zu sagen, wenn das so nicht klappt, muss ich folgende Kontrollmechanismen sozusagen einsetzen. Ne? Und ich kann auch meinem Kind sagen, ich möchte jeden Abend einmal in deinen Mund gucken und schauen, ob du ordentlich die Zähne geputzt hast oder nicht. Ja, und dann kann ich aber auch, wenn ich sehe, mein Kind hat noch gar nicht die Zähne geputzt, sagen, weißt du was, ich glaube, da musst du nochmal nachputzen gehen und musst sozusagen nicht den großen Vertrauensbruch inszenieren. Ne? Ich würde das natürlich auch ein bisschen altersmäßig staffeln, ne? Wenn jetzt natürlich mein Kind 16, 17, 18 ist und ich vertraue dem in einem gewissen Maße im Sinne von, du darfst alleine übers Wochenende bleiben, aber in der Wohnung bleiben, aber es müssen folgende Regeln gelten, dann hat es natürlich auch was mit gewissen Privilegien zu tun, wo ich im Zweifelsfall auch sagen können muss, wenn das so nicht funktioniert, dann geht das halt auch erstmal nicht mehr. Aber ich würde versuchen, gerade auch in der direkten Kommunikation mit Kindern, diese Scheinlogik von, wenn du mal irgendwie mich anschummelst, dann kann ich dir nicht mehr vertrauen, wegzulassen. Weil das eine ganz große emotionale Druck- und Drohkulisse aufbaut, die in der Eltern-Kind-Beziehung selten zu was Gutem führt. Möchtest du was ergänzen?
Ja, und irgendwie spüre ich auch da so eine Not, weißt du? Also ich habe das Gefühl, manchmal gibt es auch Situationen, wo man irgendwie nicht anders kann, als zu lügen, weil der Druck da ist. Und natürlich assoziiere ich jetzt da wild, wir hatten es ja in unserer Hausaufgabenfolge davon, aber manchmal kann auch einfach das der Last Exit sein, manchmal. Ja. Ja. Ohne irgendwas zu entkräften von dem, was du gesagt hast, aber
absolut.
Das fühlt dich halt gerade so.
Alle Gefühle sind okay, Oliver.
Das war's schon wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.